Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Wichtig für mich ist eigentlich immer, dass man das Thema Wein nicht zu kompliziert macht.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier aus Frickenhausen. Ich bin zu Gast für die neue Podcast-Folge zum Genuss-Talk bei Philipp Meinzinger und zwar im Weidenhut und Hotel Meinzinger in Frickenhausen. Ich habe es ja schon gesagt und ich freue mich total, hier zu sein und mit Philipp, ja, nicht nur über Lieblingsweine oder nicht mehr Lieblingsweine zu sprechen, sondern natürlich auch über die Historie des Familienweinguts und letzten Endes, wie man dann auch so Tradition und Innovation in Zukunft zusammenführen kann. Schön, dass ich da sein kann. Hallo, Philipp.
Ja, hallo. Schön, dass du an uns gedacht hast. Schön, dass wir mal dabei sein dürfen. Wie schon erwähnt, ich bin der Philipp, bin mittlerweile auch schon 29 Jahre alt und jetzt schon seit 5 bis 6 Jahren hier bei uns im Betrieb tätig.
Das ist natürlich auch schon irgendwie eine lange Zeit, auch wenn es jetzt kurz klingt. Aber letzten Endes wächst man ja da auch so mit so einem Betrieb auf. Ja, war das für dich immer klar, dass du da auch entweder die Richtung Wein oder die Richtung Hotel einschlägst?
Also es wird einem ja schon ein bisschen so in die Wiege mit reingelegt. Ganz früher mit 10, 11, 12, 13, wo man am Wochenende dann immer mit den Eltern auf Weingüter fahren musste und da so ein bisschen eher wehleidig dabei sein musste. aber mittlerweile ist man natürlich auch auf den Geschmack gekommen, spätestens dann mit 15, 16, wo man die ersten Stücke nehmen konnte, hat man da auch wirklich Gefallen dran gefunden. Und spätestens seitdem ich hier arbeite, macht es dann auch richtig Spaß, weil man einfach weiß, für was man es macht und wo man die ganze Energie und die Zeit reinsteckt.
Klassische Ausbildung dann auch gemacht oder wie war dein Weg zum Winzer?
Genau, also nach meinem Fachabi bin ich dann nach Würzburg gegangen zum Ludwig Knoll, habe dort meine Ausbildung gemacht zum Winzer. Bin dann nach Geisenheim gegangen, habe dort internationale Weinwirtschaft studiert und seitdem, seit 2019, bin ich dann hier bei uns gelandet.
Ja, dein Vater ist schwerpunktmäßig auch für den Weinbau dann zuständig gewesen bisher, ne? Und sehr wahrscheinlich immer noch mit.
Genau, also bei uns ist es eigentlich relativ gut aufgeteilt. Bei so einer Betriebsgröße ist es natürlich schwierig, dass die Familie noch alles macht, auch wenn man es sich manchmal wünschen würde. Aber es ist schon recht strikt, dass wir einen Kellermeister haben, wir haben einen Außenbetriebsmeister und mein Vater bzw. die Familie steht so ein bisschen drüber und geht Hand in Hand mit denen, diskutiert natürlich Entscheidungen. Aber hauptsächlich ist mein Vater tatsächlich noch für die Finanzen, Buchhaltung, Personal zuständig. Und wie beschrieben, sind wir dann noch so ein bisschen Hand in Hand dabei mit Keller und Außenbetrieb, aber eher zurückhaltend.
Ja, aber die Handschrift muss ja trotzdem irgendwo erkennbar sein in so einem Familienbetrieb. Seit 220 Jahren, sogar etwas mehr, haben wir gerade eben nochmal nachgerechnet, ist das Gebäude in Familienbesitz. Es hat aber schon eine längere Historie. Es ist ja eins der ältesten Gebäude hier in Frickenhausen. Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, spielen da auch die Fürstbischöfe mit eine Rolle beim Bau. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
Genau, also seit 1790 existiert im Prinzip das Familienunternehmen Meinzinger. Natürlich nicht in der in dem Zustand, wie es jetzt ist, aber circa 300 Jahre vor der Gründung wurde das Gebäude von den Fürstbischöfen aus Würzburg gebaut. Die haben das so ein bisschen als Sommerresidenz benutzt, sind dann immer mit der Kutsche rausgefahren, haben sich natürlich hier ein schönes Leben gemacht, gut gegessen, reichlich getrunken, schätze ich mal. Und haben so ein bisschen den Grundstein gelegt für das heutige Betriebsdasein.
Ja, und es ist natürlich ein historisches Kleinod, was Stück für Stück von der Familie Meinzinger dann umgebaut worden ist, ausgebaut worden ist. Jetzt haben wir hier ein wunderschönes Boutique-Hotel mit ganz unterschiedlichen Zimmern. Das ist ja das eine, ich habe ja gesagt, und dann das Weingut. Wann fing denn, sehr wahrscheinlich war das Weingut vor dem Hotel irgendwann mal historisch gesehen da, ne?
Also ganz am Anfang waren wir tatsächlich nicht ortsansässig hier am Babenbergplatz, sondern zwei Straßen weiter in der Spitalgasse. Sind dann irgendwann hier in das fürstbischöfliche Haus gezogen, haben es aufgekauft und seitdem hatten wir schon immer was mit Landwirtschaft zu tun, aber damals war es wirklich ein klassischer Mischbetrieb mit Viechern, mit ein bisschen Weinbau mit viel Ackerbau. Und nach kam dann der Wein ein bisschen, bekam eine prägendere Rolle. Zwischenzeitlich mal als, darf man sich glaube ich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber größter fränkischer Weinhandel, einer der größten. Und dann nach kam immer mehr Eigenfläche dazu, Eigenbewirtschaftung. Und jetzt, seitdem mein Opa, also müsste die siebte Generation dann gewesen sein, das Weingut übernommen hat, kam wirklich, wirklich der Wein in den Fokus. Und er war dann auch der, der 1978 die Idee hatte, warum wir nicht auch noch das Hotel mit ins Spiel bringen, warum wir das nicht noch Gastgeber sein wollen. Und dann 2005, als meine Eltern das übernommen haben, wurde es wirklich ja, ein richtiges klassisches Hotel und wie es jetzt auch in der Form da ist.
Ja, mit vielerlei Angebot, nicht nur zum Übernachten, sondern ja auch zu essen. Ja, ihr habt ja auch entsprechend eine, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt sie, ihr habt ja auch originelle Namen für alles.
Genau, also wir passen uns so ein bisschen den Gegebenheiten von zu Hause an. Es gibt das Esszimmer, was man normalerweise, wenn es der Platz zulässt, auch zu Hause hat. Dort können unsere Hausgäste oder auch teilweise Außerhausgäste schöne, reichhaltige, originelle Brotzeiten zu sich nehmen und Flammkuchen ebenfalls. Hier ist uns aber wichtig, dass wir wirklich uns auf die Basics beschränken, dass wir so wie wir es überall in unserem Haus haben wollen, nicht nur im Weinbereich oder Hotelbereich, dass es einfach unkompliziert ist, dass man sich wohlfühlt, dass es kein Schnickschnack ist, sondern einfach Basic, wo man dann auch nicht so viel falsch machen kann. Und daher gibt es das Esszimmer, daneben dran gibt es das Weinzimmer, ist so ein bisschen angelehnt an Wohnzimmer, auch von zu Hause. Und dort wird dann vornehmlich der Wein konsumiert.
Der Wein, der aus dem eigenen Weingut kommt, da kommen wir auch gleich dazu. Ihr habt hier ja auch die Möglichkeit, wunderbar Events, Tagungen und so weiter abzuhalten. Das bietet sich natürlich dann auch wunderbar in der Kombination an. Wein, Essen, Genuss und dann auch natürlich ein bisschen was erarbeiten, ne?
Genau, also wir sind natürlich nicht nur auf die Privatkunden angewiesen oder Privatreisenden, sondern auch auf die Geschäftskunden, die unter der Woche uns das Haus voll machen. Und dafür haben wir eben die 3 Tagungsräume. Und die nutzen es immer ganz gern, dass wir abends so ein Team-Event machen, dann auch eine Kellerführung buchen. Und so können wir nicht nur Privatkunden, sondern auch die Geschäftskunden den Wein so ein bisschen näher bringen.
Ja, und das ist ja unheimlich wichtig, den Wein näher bringen. Da stürzen wir uns jetzt auch mal komplett rein. Wir haben natürlich, wie es so üblich ist, ich wiederhole mich da jetzt, weil ich ja schon auch ein paar Winzer zu Gast hatte und auch zu Gast war. Natürlich gibt es auch Wein im Glas. Was haben wir denn da als erstes drin? Ist es dein angeblicher Lieblingswein?
Also zuerst haben wir jetzt einen Bacchus halbtrocken im Glas, der immer mal mein Lieblingswein war, wichtig zu betonen. Der Hintergrund dazu ist, dass wir früher mit 14, 15, nee, stimmt gar nicht, mit 12 schon, war die erste Lese, bin ich mit meinen Kumpels zur Frickenhausen gelaufen, haben die öffentlichen Rebstöcke abgeräumt, sind dann zu uns heim und haben den Wein sozusagen, wenn man es so nennen kann, gekeltert. Und haben dann so naiv wie wir sind, den Traubensaft direkt in den klassischen Boxbeutel gefüllt. Und der ist dann natürlich durch nach einem Tag, wenn es überhaupt ein Tag war, schon explodiert. Wir sind damit durch Frickenhausen gefahren, wollten die irgendwie an Mann bringen und ja, alle paar Meter ist eine Flasche kaputt gegangen. Das ist so die Hintergrundgeschichte. Und von Jahr zu Jahr wurde es ein bisschen professioneller. Dann haben meine Eltern mir ja, so die ersten paar Zeilen gegeben, haben gemeint, ja, wenn du den mit deinen Kumpels liest, dann können wir dir da gerne einen Wein draus machen, dass wir so ein bisschen eine Geschichte dazu haben. Und sind dann am Hoffest, bei unserem ja, Weinfest, rumgegangen, haben die verkauft, kam auch wirklich gut an. Damals war es noch so mit so einer Love Story von der Jugendliebe. Und das kam wirklich bei den Gästen so gut an, dass der bis heute existiert. Natürlich ist es jetzt nicht mehr ganz so, ja.
Der Geschmack von dir, der
Ja,
verändert sich, ja.
es ist nicht mehr ganz so romantisch wie früher,
Ja,
dass man sagt, ja, ich gehe da noch mit raus und lese alle Zeilen und gehe dann mit in den Keller. Und ja, es ist natürlich ein bisschen moderner geworden. Der Wein ist im Prinzip noch dasselbe, immer noch schön halbtrocken, wirklich extrem, ja, aromatisch. Das ist das, was ich an dem Wein noch wirklich schätze. Das Halbtrockene ist nicht mehr ganz so meins. Da hat sich der Geschmack ein bisschen verändert. Da kommen wir dann zu meinem zweiten Wein, eher zu meinem Favorite. Aber jetzt hier ist es ein klassischer Bacchus. Ich würde mal behaupten, 90% an Bacchus in Franken wird halbtrocken ausgebaut, weil dann einfach noch ein bisschen das Aroma mehr rauskommt.
Ja, sehr aromatisch in der Nase, ne? Also das ist so diese Fruchtnote, die du gerade eben auch beschrieben hast.
Deswegen ist er auch gerade so beliebt bei der Jugend, weil man einfach was riecht. Man muss ja nicht gleich beschreiben können, was man riecht, aber es ist nicht so wie beim Silvaner, dass er eher die Rebsorte ein bisschen zurückhaltender ist, sondern beim Bacchus riecht man halt ins Glas und es kommt was entgegen. Und was es dann ist, ist für uns als Weingut tatsächlich immer eher sekundär, weil es immer, ja, es ist eine ist persönliche Einstellung der Nase oder auch nicht nur der Nase, sondern man muss ja auch Sachen gerochen haben, bevor man sie erriechen kann.
Richtig.
Das heißt, man muss was riechen können, muss es aber nicht beschreiben können.
Und vor allem muss er halt auch schmecken. Ne?
Genau.
Das ist ja das Wesentliche. Dann zum Wohl.
Zum Wohl.
Ja, süffig, würde ich mal sagen. Ne?
Ja, sehr süffig. Gefährlich. Ich glaube, ich auch nur 11,5 Volumen.
Ja.
Ja, macht ihn zu einem klassischen Weinfest Wein.
Das ist auch wunderbar.
Ja.
Ich sehe gerade, das ist ja auch einer, wo Tag draufsteht. Ja? Tag ist ja tatsächlich die Serie quer durch, wo dann auch tatsächlich immer der Lesetag draufsteht.
Genau, das ist auch noch vom Ursprung erhalten. Mit dem ersten Wein wurde diese Serie oder dieser, ich sag mal, Markennamen eingeführt. Ist immer der Lesetag im Monat. Das heißt, beim ersten müsste der Tag 31 gewesen sein, damals der 31. August und so zieht sich's durch. Jetzt ist es der 12. September gewesen, dann war es mal der 6. September, dann der 28. und so variiert es wirklich von Jahr zu Jahr und kommt bei den Kunden auch wirklich gut an, weil sobald man den Wein das erste Mal getrunken hat, merken die Kunden sich nicht mehr den Bacchus feinfruchtig, sondern beim nächsten Bestellen sagen sie, ich hätte gerne den Tag 12 oder den Tag 6 und sind übertrieben gesagt schon gespannt auf den nächsten Jahrgang und fiebern in Anführungsstrichen da schon darauf hin, was es denn jetzt für eine Zahl wird.
Ja. Das verschiebt sich natürlich auch alles so ein bisschen, ne, mittlerweile. Ihr versucht ja relativ spät auch normalerweise zu lesen, aber durch den ganzen Wandel ist es natürlich auch sehr wahrscheinlich alles, was nach vorne rückt, ne?
Genau, also mittlerweile sind wir schon Ende August bei der Lese, ist aber auch wirklich von Jahr zu Jahr komplett unterschiedlich. Dieses Jahr mit dem Frost hat es uns natürlich auch wieder stark erwischt. Das heißt, dieses Jahr wird es eine komplett verrückte Lese, weil es einfach die erste Generation an Trauben gibt und die zweite Generation. Das heißt, wir werden vielleicht in jeden Weinberg zweimal rein müssen, um den perfekten Lesezeitpunkt zu finden. Und dann ist es eine frühe Lese und eine sehr späte Lese.
Ja, enorm viel Handarbeit, ne? Also da gilt es natürlich dann auch entsprechend Manpower und Womanpower zu haben, dass man das dann auch zum richtigen Zeitpunkt einfach dann einfahren kann. Ne?
Genau, also da sind wir gerade so ein bisschen in der Zwickmühle, weil zum einen haben wir diese zwei Generationen an Trauben, zum anderen aber halt auch extrem wenig. Das heißt, wenn wir jetzt viel Manpower hätten, dann wären wir natürlich schnell fertig mit der ersten Lese, aber es kommen keine Erntehelfer, weil die wissen, wir haben wenig zu lesen. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, haben wir wahrscheinlich Anzahl an Stunden vielleicht 4, 5 volle Lesetage. Und dafür kommt natürlich niemand aus Rumänien, weil unsere jetzigen Saisonarbeitskräfte sehen natürlich jetzt schon, dass wenig drin hängt und da sind wir so ein bisschen im Schlamassel.
Ja, das wird dann wieder spannend werden. Wie viel Hektar habt ihr eigentlich an Rebflächen?
Also in der Vermarktung sind es um die 30, wobei wir da ein bisschen eher auf der abnehmenden Spur sind, weil wir lieber sagen, nicht mehr so diesen Druck haben wie die letzten 2, 3 Jahre oder wie es auch extrem viele Winzer gerade haben. Lieber ein bisschen weniger verkaufen und sich darauf fokussieren, als dann jedes Jahr sagen zu müssen, ja, jetzt haben wir davon noch 1.000, 2.000 Flaschen auf Lager, die müssen wir jetzt irgendwie losbekommen, weil die Kunden wollen natürlich auch den neuen Jahrgang präsentiert bekommen. Und da steckt man dann auch wieder in der Zwickmühle, wie man das angeht. Deswegen lieber ein bisschen weniger, ein bisschen persönlicher wieder werden. Und dann sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Welche Rebsorten dominieren denn so bei euch? Oder gibt es da eigentlich gar nicht die dominante Sorte, wo er sagt, das ist dann X% von der Gesamtmenge?
Also ich würde sagen, wir sind dann relativ ähnlich aufgestellt wie ganz Franken. Also natürlich Silvaner, ein ganz großes Thema. Müller immer noch ein gutes Thema, aber schon auch wie in ganz Franken sehr abnehmend, weil einfach der Rebsortenname, die Rebsorte an sich wirklich viele Kunden abschreckt. Ansonsten viel Bacchus, viel Riesling, Scheurebe, mittlerweile auch um die Zweig der Sauvignon Blanc. Die ganzen Burgundersorten, Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder und im roten Bereich natürlich auch die meist angebaute Rebsorte in Franken, die Domina.
Domina, ja.
Genau. Und da sind wir wirklich breit aufgestellt. Ramina zum Beispiel haben wir auch noch, auch mittlerweile pilzresistente Rebsorten wie Sauvignac.
Mhm.
Sind da gut aufgestellt, teilweise auch ein bisschen zu viel, weil einfach das Spektrum wahnsinnig groß ist.
Ja, ihr macht ja auch daraus Sekt.
Genau.
Ja. Was kommt da hauptsächlich rein? So klassisch, was man halt so aus der Champagne her kennt, oder seid ihr da auch anders unterwegs?
Also wir haben zwei Sekte. Das eine ist das Äfchen. Das Äfchen war eine ganz normale Tankgärung. Und dann haben wir noch nach der Champagner-Methode unseren Blanc de Noir. Der ist 100% Spätburgunder und ja, wirklich eher Champagner-mäßig.
Mhm.
No.
Ist aber mittlerweile auch wichtig, dass man sowas im Sortiment hat. Ne?
Ja, klar. Ich glaube, alles, was ein bisschen Sprudel hat, ist momentan sehr beliebt. Natürlich macht da der Seco-Bereich nochmal einen viel, viel größeren Bereich aus. Da haben wir auch zwei verschiedene. Einmal einen roséfarbenen, was aber eigentlich ein Rotling ist, und einen weißen. Und die machen natürlich bestimmt das 15-fache an Menge aus, wie die zwei klassischen Sekte.
Ja. Jetzt hattest du gesagt, wir haben noch einen zweiten Wein.
Genau.
Ich schaue mal gerade drauf. Was steht drauf? Scheurebe.
Ah. Scheurebe. So ein bisschen vergleichbar mit einem Bacchus, weil es einfach eine extrem schöne Nase hat. Aber ich würde mal sagen, eine Scheurebe trocken, ein bisschen erwachsener als ein Bacchus halbtrocken. Ist mittlerweile mein Lieblingswein.
Ja.
Weil es nicht so wie eine klassische Scheurebe ist,
okay,
die extrem aufgesetzt ist, wo man reinriecht und es ist wie eine Fruchtexplosion, sondern man hat schon Aroma in der Nase, mhm, aber es ist nicht so aufdringlich, nicht so parfümiert, eher ein bisschen zurückhaltender, was unsere trockene Scheurebe wirklich sehr, sehr beliebt macht. Leidet jetzt ein bisschen darunter, dass wir viel Sauvignon Blanc haben, die stehen so ein bisschen in Konkurrenz, aber dann bleibt mehr für mich.
Auf jeden Fall, du hattest eben ja schon so ein bisschen verglichen, ne? Den Bacchus mit der Scheurebe anders in der Nase, aber man kann schon so eine Ähnlichkeit schon irgendwo erriechen.
Also es sind halt bei beiden Rebsorten so diese weißen Blüten. Hier bei der Scheurebe haben wir sogar einen Tick Stachelbeere dabei, Blunderblüten. Beim Bacchus ist es mehr so eine Pfirsich, die man vielleicht eher rausriechen kann.
Mhm. Und geschmacklich, wie du gesagt hast, ja, schön rund. Deutlich trockener,
ja.
Aber ich glaube, das ist auch kein Problem.
Genau, ist jetzt natürlich ein bisschen unfair, auch ein bisschen blöd gewählt von mir, dass wir nach einem halbtrockenen Bacchus die trockene Scheurebe probieren, aber ich denke, das passt.
Kann sie
ab.
Ja, das kann sie wirklich ab. Alles wächst auf Kalkböden hier, ne? Auch Muschelkalk.
Genau.
Ihr seid ja hier auch noch in der Region, wo der Muschelkalk einfach dann das Weinfranken dominiert.
Richtig, also alle Reben, die wir besitzen, sind auf Muschelkalkböden, was die Weine halt immer ein bisschen mineralischer gestalten lässt als jetzt bei einem Buntsandstein zum Beispiel, was wir natürlich auch in Franken haben. Und das ist unser schöner Vorteil bei einem Silvaner zum Beispiel, weil der Silvaner einfach wahnsinnig gut dieses Mineralische abhaben kann, das gut übermitteln kann, diese Stärken von dem Muschelkalk. Und da haben wir uns dann auch 2016 überlegt, was wir mit dem Muschelkalkboden noch alles machen können. Meine Eltern sind dann auf die Idee gekommen, warum wir nicht sowas Ähnliches wie ein Betonei oder einen Käuperfass herstellen. Sind dann zum Steinmetz gegangen und haben drei große Muschelkalkbrocken im Prinzip zum Steinmetz gebracht. Und der hat uns drei Fässer daraus geschliffen, rausgefräst. Und die sind jetzt bei uns ganz normal wie jedes andere Fass auch im Keller unterwegs.
Und was passiert dann da mit dem Wein? Merkt man da tatsächlich noch eine stärkere Mineralität oder was ist so die Idee dahinter?
Also es ist wirklich ein komplett anderer Weintyp als jetzt ein Silvaner, der aus dem Barrique oder einem großen Holzfass ausgebaut wurde. Es ist deutlich ich sag mal, würziger, bisschen kühler als aus dem Holzfass. Und so ein kleiner, meist positiver Nebeneffekt ist einfach, dass man Kalk ja auch zum Säureabbau nehmen muss. Und der Muschelkalk ist ja, wie es der Name verrät, auch ein Kalk. Und es fällt so ein ganz kleiner Anteil an Säure auch aus. Mhm. Ist dann sozusagen ein natürlicher Weg von der Säureentfernung.
Spannendes Experiment eigentlich, ne?
Aber ist natürlich auch, ich denke mal, so wie alle ein Betonei besitzen, auch viel Marketing ist, viel Storytelling ist auch das Muschelkalkfass so ein bisschen, was man einfach bei der Kellerführung ganz zeigen kann. Und nachdem es wirklich meines Wissens nur 5 bis 6 Muschelkalkfässer in Deutschland gibt, wir 3 davon haben, ist die Wahrscheinlichkeit auch gering, dass man nochmal die Chance hat, einen Silvaner aus dem Muschelkalkfass.
Das muss ich dann auf alle Fälle heute mal noch hier probieren. Genau. Vor allem würde es mich natürlich dann mal auch interessieren, hast ja gesagt, Silvaner aus dem Barrique, aus dem Holz. Ihr habt ja auch ein paar Rotweine, die landen auch im Barrique-Fass oder versucht ihr da tatsächlich punktuell absichtlich Weißweine stärker dort auszubauen?
Genau, also bei uns ist eigentlich relativ strikt getrennt. Wir haben eine Klassifikation angelehnt an der Klassifikation von VDP, die eher auf die Herkunft beruht. Und hier ist es wirklich fast strikt getrennt, die Linien, innerhalb der Linien, was ins Holzfass kommt, was nicht. Bei den Gutsweinen zum Beispiel, das sind ja eher diese sommerlichen, frischen, fruchtigen Weine, ist es Quatsch, die ins Holzfass zu legen. Das nimmt ja sämtliche Frische. Bei den Ortsweinen ist es auch vornehmlich so, dass 90% der Ortsweine im Edelstahl ausgebaut werden. Und wenn man dann eine Liga hochgeht in den Lagenwein, da ist es dann so, dass alles ins Holz kommt, egal ob weiß oder rot. Und hier wollen wir einfach diese Cremigkeit, diese ja, gewisse Reife auch, das Reifepotenzial auch rauskitzeln. Deswegen kommen die dann ins Holzfass.
Die Reblagen sind hier alle rund um Frickenhausen oder gibt es auch ein bisschen was etwas weiter entfernt ist?
Genau, also 95% sind schon hier in Frickenhausen. Dann haben wir noch so ein bisschen was hinter Würzburg und dann natürlich ein kleines Stück auch am Würzburger Stein, was ja schon eine Besonderheit ist, weil normalerweise die großen Würzburger Weingüter hier nur den Hut in den Ring werfen, wenn es um Würzburger Stein geht. Aber da hatten wir damals die Möglichkeit, 2017 müsste das gewesen sein, auch ein ganz, ganz kleines Stück zu ergattern und die Chance haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen.
Nee, es ist natürlich Silvaner.
Genau. Ja,
und ist natürlich eine sehr, sehr schöne Lage. Man hat einen wunderschönen Blick auf Würzburg, man hat einen Blick auf die Festung. Man hat auch das Weingut am Stein, wo du dann deine Ausbildung gemacht hast bei Ludwig Knoll, auch direkt da vor der Tür. Also es ist schon imposant, dort durch diese Weinlagen. Ich glaube, Goethe liebte den Wein vom Stein, ja. Und von daher ist das natürlich echt auch schön, dort einfach mal so durchzuspazieren und zu sehen, was da so wächst und passiert. Vor allem während der Lese, da ist richtig Betrieb.
Da ist richtig Betrieb, ja.
Alles schöne Steillagen natürlich auch, ja, ne, nicht so ohne, was die körperliche Anstrengung angeht.
Das stimmt, aber mittlerweile gibt es ja auch genügend Möglichkeiten, das alles mit der Maschine zu bewirtschaften, wobei man natürlich am Würzburger Stein wird es nicht so gern gesehen, wenn man da mit der Maschine reingeht und die Handarbeit vernachlässigt.
Ja, und das ist aber dann eine kleine Menge. Wie baut ihr die dann aus? Ist das dann separat oder wandert die noch in eine andere Menge rein?
Genau, also der Würzburger Stein, wie soll es auch anders sein, kommt bei uns auch unter die Lagenweine. Und hier wollen wir dann auch die Herkunft ein bisschen mehr herausbringen. Wir haben ja dann 2 Silvaner in den Lagenbereich, einmal den Kapellenberg und einmal den Würzburger Stein. Und dadurch, dass das schon 2 unterschiedliche Lagen sind, wollen wir sie aber auch unterschiedlich ausbauen. Das heißt, der Würzburger Stein ist ein bisschen kühler ausgebaut, weil er auch eher am hinteren Würzburger Stein liegt. Das heißt, er bekommt auch nicht so viel Sonne wie der Kapellenberg Silvaner. Kommt dann, ja, 50-50 Edelstahl und großes Holz und hat auch einen anderen Charakter als jetzt der Silvaner vom Kapellenberg.
Ja, und das ist ja auch immer ganz spannend, ne? Also gerade Silvaner, du hast es ja gesagt, ist natürlich die dominierende Rebsorte hier in Franken. Aber wenn man dann halt diese unterschiedlichen Böden dann auch nimmt und auch nochmal die unterschiedlichen Lagen innerhalb der identischen Böden, ist es ja schon fantastisch, dass man da wirklich Unterschiede rausschmecken kann.
Genau, also gerade beim Silvaner macht der Boden relativ viel aus, aber auch die Lage. Der ist ein guter Transporteur. Also viele, viele Gäste, wir machen ja wirklich viele Weinverkostungen, erklären denen die Klassifikation. dass es nicht mehr auf den reinen Zuckergehalt ankommt, sondern die Herkunft wichtiger ist für einen Wein, für den Charakter eines Weines. Und der Fischer und der Kapellenberg, die zwei Lagen aus Frickenhausen, sind ja Luftlinie nur 500 Meter voneinander entfernt. Und die meisten glauben gar nicht, dass wenn man jetzt einen Silvaner nehmen würde, oder von mir aus auch einen Sauvignon Blanc, einen Weißburgunder, einen Grauburgunder, man würde die identisch ausbauen, dass wirklich die einzelnen Lagen ihren eigenständigen Charakter entwickeln können. Das heißt, normalerweise müsste man wirklich mal einen Fischer-Silvaner herstellen, einen Kapellenberg-Silvaner und die nebeneinander vergleichen. Dass der Kunde mal sieht, wie spannend das eigentlich sein kann.
Ja, und jede Menge Arbeit steckt ja sowieso drin. Ne? Wo geht denn der Weg für dich hin, wenn du sagst, in die Glaskugel mal geschaut, was ist so die Vision, was ist auch das, wo du sagst, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren und das will ich auch unbedingt mal ausprobieren im Keller, im Weinberg?
Also wichtig für uns oder wichtig für mich ist eigentlich immer, dass man das Thema Wein nicht zu kompliziert macht. Also es gibt genügend Sommeliers, genügend Kunden, die immer meinen, den Wein totreden zu müssen oder tot zu diskutieren. Davon sind wir hier eigentlich gar kein Fan. Wir wollen einfach, dass der Wein schmeckt, dass er Spaß macht. Natürlich brauchen wir auch die Weine, über die man diskutieren kann, die man auch wirklich lang diskutieren kann. Aber ich bin Fan davon, dass man Wein hinstellt und der nimmt nicht den ganzen Raum ein oder den ganzen Abend, sondern der Wein ist da, der macht den Abend schöner, aber er dominiert nicht. Und das ist eigentlich mein Ziel oder mein Anspruch an den Wein, wenn wir den herstellen.
Mhm. Piwi hast du auch eben kurz erwähnt. Das ist ja genau so etwas, was schon polarisiert und auch natürlich zum Gespräch verleitet, weil die Piwi-Sorten kennt kein Schwein, außer natürlich ihr Winzer und und alle anderen, die sich mit dieser Thematik intensiver beschäftigen. Aber es ist ja nichts Althergebrachtes. Geschmäcker sind da auch nochmal ganz anders. Nur ein minimaler Anteil macht das ja im Moment bei euch aus. Ist das aber auch sowas, wo du sagst, da müssen wir mehr drauf setzen? Stichwort Klimawandel und Veränderung.
Genau, also eigentlich sind wir dazu gezwungen, darauf zu setzen, weil wir bis in 15 Jahren ungefähr sollen wir den Pflanzenschutzmittelanteil halbieren. Mhm. Und das geht, also man kann ja nicht einfach einen konventionell bewirtschafteten Weinberg weniger spritzen, weil dann funktioniert das alles nicht mehr. Bei den Piwi-Rebsorten ist es einfach so, dass man anstatt 8 bis im Bio-Weinbau deutlich mehr mal rausfährt, sondern beim Piwi fährt man 2 bis 3 Mal raus und der Schutz ist gewährleistet. Und das ist das einzige Einsparpotenzial, was man eigentlich im Weinbau hat. Deswegen wird es auf jeden Fall ein großes Thema werden. Momentan ist es noch ein sehr kleines, aber mit viel Potenzial. Ob man es dann wirklich als eigenständige Rebsorte ausbaut, ob man es in Cuvée reinpackt, ob man es in den Rotling reinpackt, das wird man sehen. Seit 2, 3 Jahren probieren wir das schon ein bisschen aus. Ist ein Thema mit viel Potenzial.
Also ihr probiert natürlich aus, heißt auch, dass man tatsächlich einfach mal sich andere Weine anschaut, die dann halt schon fertig ausgebaut sind, genau. Um einfach auch mal zu schmecken und zu spüren, in welche Richtung könnte das denn gehen und wie passt es letzten Endes ja auch zu euch. Ne?
Genau, also wir haben das jetzt auch beim Sauvignac, unserem Piwi, so gemacht, dass wir davor 5 bis 10 Weine von anderen Winzern bestellt haben. Und haben das so ein bisschen durchprobiert. Tatsächlich war es so, dass 9 uns gar nicht zugesagt haben. Einer hat uns dafür aber wirklich so gut zugesagt, dass wir gesagt haben, ja, genau so werden wir auch hinbekommen. Wir machen das jetzt, weil Sauvignac ist auch ein recht schöner Name, erinnert so ein bisschen an Sauvignon Blanc, was dem Kunden wahrscheinlich auch ein bisschen entgegenkommt. Ist dann was anderes als ein Donau-Riesling oder sowas, einfach, ja, meiner Meinung nach kein attraktiver Name ist.
Richtig, ein bisschen sexy muss er sein.
Genau. Und ja, jetzt seit 2 Jahren probieren wir es aus, sind da noch nicht so ganz auf der Spur, wo wir sein wollen. Aber ich denke, in Zukunft werden wir da ein bisschen mehr Erfahrung sammeln können.
Ist das überhaupt so ein Thema hier in Frickenhausen? Frickenhausen ist ja schon ein Weinbau-Dörfchen, Städtchen. Und machen da andere Winzer auch schon mal diese Erfahrung? Oder sagen wir, ja gut, ich gucke mal, was andere zuerst mal machen und dann vielleicht komme ich dann auch mal in diese Richtung.
Ich glaube, mittlerweile ist jeder Winzer dazu gezwungen, da so ein bisschen die Fühle auszustrecken und auszuprobieren. Also hier in Frickenhausen bestimmt 2, 3 Winzer, die schon Piwis anbauen, weil es einfach wichtig ist. Wir haben jetzt auch wieder ein Versuchsfeld mit 5 verschiedenen Piwis angelegt, um einfach in 3, 4 Jahren sagen zu können, ja, die Piwi, die sagt uns zu, damit können wir weiterarbeiten. Schauen wir mal.
Ist nämlich genau das Thema, dass du einfach ja langfristig da auch denken musst. Das ist ja jetzt nicht heute gepflanzt, morgen gelesen, sondern du brauchst ja halt einfach 3, 4 Jahre, bis du dann tatsächlich da mal ein Ergebnis irgendwo probieren kannst.
Ja, anders geht es im Weinbau nicht. Wenn wir jetzt eine Rebsorte anbauen, die über die nicht reiflich genug drüber nachgedacht wurde, dann stehen wir in 5 Jahren da und sagen, ja, ist jetzt blöd gelaufen. Deswegen baut auch niemand mehr Müller an, weil jeder weiß, Müller ist die Nachfrage sehr gering. Dann wäre es Quatsch, jetzt Müller anzubauen und darauf zu spekulieren, dass in 5 Jahren die große Wende kommt, das große Comeback des Müllers. Und so ist es beim Piwi eigentlich auch. Man muss jetzt mal was ausprobieren, dass man in 5 Jahren sagen kann, hopp oder top.
Ja, und das vermittelt ihr sicherlich ja auch, wenn Gäste hierher kommen, Weinbergführung, Kellerführung machen. Was erlebt man denn da hauptsächlich, wenn man zu Gast ist bei euch und sowas bucht?
Gibt 2 Arten von Weinverköstigungen bei uns. Einmal die wirklich sehr unkomplizierte Weinverkostung, wo dann eher über die Menge kommt. Hier ist es so, dass man einfach abends sich schön zur Brotzeit hinsetzt. Man kann 6 oder 3 Weine probieren. Alles ganz entspannt, ohne Anmeldung. Je nachdem, wie viel Zeit ist, bekommt man mehr oder weniger Infos. Und dann gibt es noch die Kellerführungen, die wir jetzt eigentlich seit 2, 3 Monaten regelmäßig am Wochenende anbieten. Wo wir einfach den Gästen, die es noch ein bisschen genauer haben wollen, ein bisschen informativer haben wollen, den Wein noch näher bringen können.
Ja, und das ist ja auch ganz schön, wenn man dann einfach auch, wenn man hier vor Ort ist, die Philosophie spürt und das, was dahinter steckt, die Gastfreundschaft und letzten Endes die Lust und der Genuss und der Spaß im Glas. Was wäre denn etwas, was du dir, wenn du dir was wünschen könntest, was du dir so wünschst für die Zukunft?
Also generell würde ich mir wünschen, wir bekommen es ja tagtäglich auch im Hotel mit, dass man einfach ein bisschen gelassener oder auch respektvoller mit anderen Menschen umgeht. Wir bekommen es ja wirklich tagtäglich mit, auch wenn es, man redet immer über die schlechten Beispiele. Natürlich sind 99% der Gäste bei uns wirklich sehr respektvoll, super lieb, super nett. Aber das 1% fragt man sich dann doch manchmal, was sie geritten hat, warum er als Mensch so einen anderen Menschen einfach so behandelt, ohne dass er wirklich was mit Absicht schlecht gemacht hat. Und ich denke, so ist es generell auch in, ich war 3 Monate in Südafrika, habe dort meiner Meinung nach die komplett andere Seite kennengelernt. Und seitdem sage ich eigentlich immer, dass wir halt generell einfach so sind oder viele in Deutschland so sind. Und da würde ich mir manchmal schon wünschen, dass wir einfach generell als Deutsche ein bisschen,
gelassener sind, gelassener, wie du gesagt hast, und entspannter, vielleicht auch. Und da hilft natürlich vielleicht auch einfach ein gutes Gläschen Wein. Herzlichen Dank, Philipp, für deine Zeit. Herzlichen Dank für diesen Blick in die Familiengeschichte, die ja weit, weit, weit zurückgeht. Und ich freue mich nachher auch im Esszimmer mal noch den nächsten Wein zu probieren.
Jawohl, so machen wir das. Vielen Dank.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.